ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich gehe gerne durchs Leben mit offenen Ohren und einem Haufen Fragen. Und in diesem Podcast lade ich mir Menschen ein, die mich faszinieren, weil sie Dinge erlebt, gedacht oder getan haben, über die ich unbedingt mehr wissen will. Und da sind auch immer wieder MusikerInnen dabei, ob das nun Mick Jagger ist oder auch Herbert Grönemeyer.
Und das habe ich in einem Rutsch geschrieben. Da war ich ziemlich, keine Ahnung, auch angefasst und auch wütend und alles durcheinander und... Und dann bin ich auch manchmal schwer zu genießen.
In dieser Folge Podcast eine der spannendsten, eigenwilligsten und interessantesten Musikerinnen, die wir in Deutschland haben, Balbina.
Der Tag, an dem mein Vater starb, war ganz normal.
Talk mit Thies.
Ich verstehe jetzt alle KünstlerInnen, die ich davor nicht verstanden habe, die immer gesagt haben, ich war von der Muse geküsst und dann kam irgendwas. Bei mir war das nicht die Muse, bei mir war das ein Ereignis. Aber ich verstehe zum ersten Mal, wie das ist, wenn man etwas tun muss. Es geht nicht anders. Wohin gehöre ich denn eigentlich? Also wenn ich an jeder Grenze Angst habe. Und so war das halt immer. Das Gefühl ist einfach tot. Du kannst es nur im Augenblick fühlen. Und wenn du in diesem Augenblick halt die ganze Zeit nur dein scheiß Handy drauf hältst, sorry, darf man das sagen? Wer weiß,
ja, aber selbstverständlich.
Dann durch dieses ständige, wir müssen alle ganz jung aussehen und wir müssen alle so und so und so, verlieren wir aus den Augen, dass wir sterben werden. Geh da nicht dran an die Hunde, weil das waren ja wirklich gefährliche Schäferhunde, die dann da standen, auch meistens ohne Maulkorb, um die Leute halt einzuschüchtern. Ne? Ich meine, auch wenn mich ein fliegendes Klavier irgendwann mal trifft und es mich nicht mehr gibt, wird es diese Lieder einfach noch geben.
Balbina ist nicht nur interessant, weil sie Musikerin ist, nein, sie ist außerdem Modedesignerin, sie entwirft ihre eigenen Kleider für die Bühne, sie setzt sich außerdem aktiv für die Rechte von MusikerInnen ein. 2025 kam nach 5 Jahren Pause wieder ein neues Album und das wurde ganz anders als geplant, denn als ein neues Album schon so gut wie fertig war, starb der Vater von Balbina, was sie, zu ihrer eigenen Überraschung, völlig aus der Bahn geworfen hat, da sie kaum eine Beziehung zu ihm hatte. Und die Songs fühlten sich alle nicht mehr richtig an. Sie schrieb innerhalb kürzester Zeit 6 neue Songs für diese 8 vom neuen Album. In diesem Podcast sprechen wir natürlich über diese schweren Tage, die sie als das einschneidendste Erlebnis in ihrem Leben bezeichnet hat. Wir sprechen über ihre Kindheit in Berlin, in der sie sich lange nicht angekommen fühlte, über die Angst beim regelmäßigen Transit zwischen Ost und West und wir philosophieren über Stille und klären, ob Balbina es sich vorstellen könnte, für Deutschland beim ESC anzutreten. So kunstvoll ihre Musik in der Vergangenheit daherkam, so entspannt und locker und freundlich und humorvoll ist sie als Person. Sowohl in den Songs als auch in einem Magazin, das sie parallel zu dem Album herausgebracht hat, denn es gibt keine physischen Tonträger von diesem neuen Album mehr, gibt es eine ganze Menge Dinge zu entdecken, Geschichten aus ihrer Biografie und manchmal sind es wirklich Dinge im eigentlichen Sinne wie eine Butter, die im Magazin abgebildet ist. Und hinter allem steckt eine Geschichte. Davon werden wir einige hören und aufdecken in diesem Podcast. Ein sehr sympathisches und offenes Gespräch mit Balbina.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
In Berlin, in der Heimat hier.
Ja.
Na, siehst du dich als echte Berlinerin?
Ja, ich sehe mich als Berliner. Ich werde ja immer gefragt, bist du eher Polin oder bist du eher Deutsche? Und dann sage ich, ich bin Berliner.
Bist Berlinerin? Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast auch den Slang drauf.
Kann ich machen, wenn ich will. Ja, muss nicht, kann aber.
Und authentisch, also nicht so wie ich. Ich mache es ja nur nach und parodiere es und kriege im Zweifelsfall einen drauf von den Berlinern. Du nicht.
Nee. Berlin, Gropiusstadt, da redet man auch so.
Du hast die Credibility.
Jawohl.
Du hast ein neues Album gemacht, deswegen kommen wir auch zusammen. Und es hat ein bisschen gedauert.
Hm.
5 Jahre.
Ja.
Es war ja immer wieder mal angekündigt zwischendurch.
Ja, ich kündige gerne an, mache dann aber nicht fertig. Ja.
Also, ach, das ist in der DNA bei dir drin?
Ja.
Und woran liegt es dann?
Also es hat immer mannigfaltige Gründe. Also diesmal waren das andere Gründe als beim letzten Mal. Aber ich muss auch sagen, Corona kam dazwischen. Die Musikindustrie hat sich neu sortiert und dann... Ja, dann kommt so eins zum anderen und dann dauert das manchmal. Und man muss aber auch dazu sagen, dass diese letzten 5 Jahre geflogen sind. Also ich finde schon mit diesen ganzen Lockdowns und was danach alles passiert ist. Und es ist ja immer wieder, die News übertrumpfen sich schlecht sein. Und dementsprechend habe ich wirklich das Gefühl, diese letzten 5 Jahre waren eigentlich nur 2. Also sie fühlen sich an wie 2.
Und dann wiederum fühlt sich Corona an, als sei es mittlerweile vor fast 10 Jahren gewesen, oder?
Richtig.
Ich habe das Gefühl, es ist ganz weit weg.
Ganz, ganz weit weg, ja.
Was andererseits, gut
ist. Ja, andererseits ist es ganz weit weg, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es für mich sehr präsent ist, weil ich habe mein letztes Album quasi in den Lockdown rein released und dementsprechend saß man dann so da und hat so auf nichts gewartet. Und ja, interesting times.
Du bist ein bisschen traumatisiert von diesem Veröffentlichungsdatum, von Punkt damals.
Ach, nee, ich bin gar nicht traumatisiert. Ich finde es eher interessant, also wie die Gegenwart einfach einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung zieht. Und eigentlich finde ich das auch positiv, mal zu sehen, dass man halt eben nicht alles planen kann. Dass egal, was du dir vornimmst, wie du es dir vornimmst, die Gegenwart kommt ganz anders daher.
Es ist auf jeden Fall Infinity Tunes eine ganz andere Platte geworden, als du sie eigentlich machen wolltest, weil ein sehr trauriges Ereignis dazwischen kam, das dich auch für dich überraschend sehr, sehr erschüttert hat. Nachdem sich die Platte dann auch nicht mehr richtig anfühlte, die du so gut wie fertig hattest. Und zwar der Tod deines Vaters.
Ja.
Der Tag, an dem mein Vater starb, war ganz normal. Sonne, Regen, es war warm. Der Tag, an dem mein Vater starb, war der Tag, an dem es plötzlich einen Vater gab. Vatertag.
Beschreib mal ganz kurz die Tage deiner Entscheidung, als du wirklich diesen unglaublich großen Schritt gemacht hast, zu sagen, diese Songs, also Großteil der Songs, passen nicht, ich schreibe jetzt neue Songs. Was waren das für Tage?
Das waren solche Tage, dass diese Songs, die jetzt drauf sind, sich schon automatisch angefangen haben zu schreiben. Also ich habe mir alles notiert, auch zum Beispiel diese Hookline. Der Tag, an dem mein Vater starb, war der Tag, an dem es plötzlich einen Vater gab. Das kam mir beim Joggen. Also es kam halt die ganze Zeit raus. Und es war eigentlich eher gar nicht so, dass ich mich dafür entschieden habe, da irgendwas zu tauschen, sondern ich hatte diese neuen Songs skizziert und ich war in so einem Dilemma und habe mit meinem langjährigen Kumpel und auch Kollegen Bistram halt gesprochen und meinte, ich weiß halt nicht, was ich tun soll, weil ich bin gerade so übermannt von den Ereignissen und habe das Gefühl, dass wenn ich die Platte jetzt so mache, wie ich sie angedacht habe, dass mich aber andere Themen beschäftigen, wenn ich sie veröffentliche. Und er hat mir dann halt mehr oder weniger im Kontext jetzt zusammengefasst gesagt, naja, aber du beschreibst ja eben gerade dieses Phänomen der Gegenwartsfindung auf Infinity Tunes und des Augenblicks, des Wahrnehmens. Vielleicht musst du dich dem einfach auch hingeben. Und das war eigentlich das größte Argument. Und auch gleichzeitig zu sagen, diese Songs, die zum Beispiel gerade nicht drauf gelandet sind, weil ich eben auch nicht so viele verschiedene Themen aufmachen wollte, die alle so bedeutungsdicht sind, die sind ja auf Eis gelegt. Ich bin mit denen auch schon aufgetreten. Und ich glaube, vielleicht ist es auch eben so ein Weg zu sagen, dann kommen die halt vielleicht ein bisschen später raus. Oder vielleicht kommen ein paar nicht mehr raus, aber ein paar kommen trotzdem noch raus. Und das schließe ich tatsächlich nicht aus, weil es gibt vor allem 2 Lieder, die mir sehr am Herzen liegen auf dem ursprünglichen Album, die eigentlich auch so rauskommen müssen. Nur gerade nicht jetzt. Und wieso nicht das, was wir auch im Vorgespräch gerade gesagt haben, diese Lieder als Anstoß fürs neue Album zu nehmen?
Dagegen spricht überhaupt nichts. Es ist nur so ein trotzdem überraschender Schritt. Du arbeitest jahrelang an Songs, bist fast fertig mit diesem Album. Und wir reden von Jahren. Also was?
Ja.
5 Jahre lang letztendlich haben die sich geschrieben.
Ja.
Dann passiert etwas und du schreibst innerhalb von wenigen Monaten, wenn nicht Wochen, schreibst du 6 neue Songs, die plötzlich das Album gehen. Hey, es geht viel schneller, als du denkst eigentlich.
Ja.
Was machst du immer so lange rum eigentlich jahrelang
bei
Bieder?
Aber du hast schon recht, weil man merkt dann, wie das ist, wenn das, was du schreibst und was du kommunizierst, im Einklang mit deiner Seele ist. Also wenn du es schaffst, sozusagen aus deinem Gehirn sofort rauszudrücken, zu pressen, Und die anderen Songs sind so nicht entstanden. Deswegen, diese Priorität war auf einmal da. Und ich verstehe jetzt alle KünstlerInnen, die ich davor nicht verstanden habe, die immer gesagt haben, ich war von der Muse geküsst und dann kam irgendwas. Bei mir war das nicht die Muse, bei mir war das ein Ereignis. Aber ich verstehe zum ersten Mal, wie das ist, wenn man etwas tun muss. Es geht nicht anders.
Das und hattest du vorher noch nie?
Ich hatte das schon in dem Sinne, dass ich Kunst machen wollte, dass ich Musik machen wollte, Songs schreiben wollte, aber dass es wirklich so monothematisch ist und dass es wie so eine Therapie ist, die halt wirklich aus dir rauskommt. Also ich hatte keine Wahl. Diese Worte kamen aus mir raus. Dieses, was im Mai steht, ich erstarre und zerbreche. Und das kam aus mir raus einfach. Und ja.
Es ist auf jeden Fall auch ganz andere Musik geworden, als wir vermutet hätten. Sie ist, und ich verfolge dich ja auch schon jetzt seit vielen, vielen Jahren, du schreibst sonst Songs, die viel kryptischer sind, in denen du Dinge chiffrierst.
Ja.
Und jetzt plötzlich ganz transparent.
Ja.
Du sagst einfach, wie es ist. Du sagst, wie du fühlst. Du schreibst plötzlich Biografisches.
Genau.
Du blickst zurück in die Kindheit. Mhm. Was waren denn meine Träume eigentlich damals? Was ist daraus geworden? Geht um Verlust. Ende von Freundschaften zum Beispiel. Und das ist zum ersten Mal so. Das ist das Erstaunliche. Du bist plötzlich fast schon Mainstream. Ist das gut oder schlecht?
Also Mainstream bin ich, glaube ich, erst dann, wenn mich die Streaming-Dienste erwähnen. So weit sind wir noch nicht.
Aber wenn die dich erwähnen.
Ja, man muss ja heutzutage in Playlisten kommen oder irgendwas.
Und das machen die automatisch.
Das machen die automatisch
also die
nicht.
Ich wusste gar nicht, dass die Playlisten zusammenstellen.
Ja, ja, die stellen Playlisten zusammen.
Okay.
Also ich glaube, solange das noch nicht der Fall ist, bin ich, glaube ich, noch nicht offiziell Mainstream. Würde mich davor aber nicht verwehren. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe das so geschrieben und es ist neu für mich und ich bin auch, also ich bin sehr aufmerksam, wie das sich für mich gestaltet jetzt, auch in Interviews. Aber ich finde, es war die richtige Entscheidung, weil ich teile Dinge, die wirklich lebensverändernd sind und ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man die nicht so ausdrückt, wie sie waren und was sie einem in einem ausgelöst haben, dann kommen sie nicht beim Adressaten an.
Dann haben sie nicht diese Kraft.
Dann bleiben sie ein Puzzle, ein Rätsel. Und es ist halt wirklich, es hat sehr viel in mir ausgelöst, dieses Ereignis. Ich spreche mal vom Ereignis, weil es passiert ja vieles, aber es ist nicht immer unbedingt gleich ein Ereignis. Und dieses Ereignis hat das in mir ausgelöst, dass ich das auch nochmal aufarbeiten wollte. Und ich glaube, dass es mein Gehirn ein bisschen aufgeräumt hat auch.
Ja. Du hattest gar keine Beziehung zu deinem Vater, der letztes Jahr gestorben ist. Ihr wart ja zusammen, ich glaube, da warst du drei. Da ist die Familie aus Polen gekommen, nach West-Berlin.
Genau.
Hab natürlich immer Kontakt gehalten zur Heimat, da wohnt ja auch noch Großmutter. Dann vermutlich in Polen. Euer Vater hat sich relativ schnell verabschiedet und war eigentlich gar nicht präsent in deinem Leben. Wo warst du, als du es erfahren hast, dass er gestorben ist?
Ich war in einer Küche und habe einen Brief gelesen. Und das ist ja dann immer so, dass es dann halt immer Dokumente gibt, die dann plötzlich irgendwie wichtig werden, ausgefüllt werden müssen, sonst was, die einen dann verspätet erreichen, weil man ja auch irgendwie keine Verbindung zum Vater hatte. Deswegen Adressen werden gesucht, dieses und jenes, und man erfährt es dann halt zwischen Tür und Angel, dass das der Fall ist. Und ich muss sagen, das hat mich extrem aus der Bahn geworfen und ich wusste nicht weshalb, weil das ist total seltsam, wenn man keine funktionierende Beziehung, kein Lebenszeichen mehr hatte seit Jahren und dann plötzlich diese Gefühle empfinde. Das ist ja für mich erstmal eine fremde Person gewesen. Und ich musste dann erst in den nachfolgenden Wochen und Monaten herausfinden, warum mich das aus der Bahn wirft. Denn meine beste Freundin tatsächlich hat in dieser Zeit auch ihren Vater verloren. Die hatten aber eine sehr enge Beziehung und das war ein sehr, sehr toller Vater. Und ich hatte diesen Vergleich. Ich dachte mir nur immer so, bei ihr verstehe ich es, bei mir verstehe ich es nicht. Und ich glaube, ich musste dann über das Album auch ergründen, was es eigentlich ist, was man fühlt, wenn das passiert. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Kinder da draußen gibt, die ein ähnliches Gefühl haben und die sich auch fragen, was ist es, was ich jetzt gerade fühle, weil ich verstehe es nicht ganz.
Wohnte er in Berlin?
Ja.
Das schon? Wusstest du, dass er in Berlin ist?
Das wusste ich, ja. Das wusste ich. Ja.
Wie sehr hat dich das geprägt, zu wissen, in dieser Stadt gibt es einen biologischen Vater?
Ich glaube, dass ich immer mich gefragt hat, ob ich ihn gefragt habe, ob ich ihn zufällig mal treffen werde und dann vielleicht nicht erkenne.
Was wahrscheinlich wäre, gewesen wäre?
Was wahrscheinlich gewesen wäre, aber es ist nie passiert. Vielleicht ist es passiert, ich habe es nicht gemerkt. Und gleichzeitig gab es zwischen uns so wenig Kontakt, dass ich auch die wenigen Male, die ich Kontakt versucht habe aufzunehmen, zum Beispiel BAföG-Antrag funktioniert halt nicht ohne Einkommensnachweis der Eltern und so weiter, dass ich dann halt über diese Kontaktaufnahme immer gemerkt habe, dass kein Kontakt gewünscht ist und mir eigentlich vermeintlich einen Frieden damit gemacht habe, dass er einfach keine präsente Vaterfigur für mich ist und gleichzeitig meine Mutter vollumfänglich mir das gegeben hat, was ich eigentlich gebraucht oder gewollt hätte. Es hat sich erst jetzt im Prozess herausgestellt, dass es doch nicht so einfach ist, auch diese biologische Abstammung abzustreifen. Ja? Also ich habe immer gedacht, dieses Biologische hat nichts mit dem Sozialen zu tun, nichts mit dem Gesellschaftlichen und plötzlich merkt man, da habe ich mich selbst betrogen. Also diese Herkunft, dieses woher komme ich, was ist genetisch dahinter, wie ist diese Person, warum habe ich jetzt auch keine Chance mehr zu gucken, ob es da, also dieses Ergründen, woher, wieso, warum, das hat halt auch viel mit dem Biologischen zu tun. Und das habe ich mir erst eingestehen müssen danach, weil ich habe wirklich Jahrzehnte gelebt mit dieser Prämisse, ja, das ist nun ein soziales Konstrukt.
Hast du auch gut damit gelebt?
Habe ich gut damit gelebt. Und dieses Biologische kam dann erst. Ne?
Und was hast du rausgefunden? Warum es dich dann auch zu deiner eigenen Überraschung so erwischt hat, dir so wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat? Was ist der Kern?
Ja, der Kern ist, glaube ich, das, was ich im Vatertag auch sage. Im Bestattungswagen durch die Geisterstadt. Ich winke in den Himmel durch das Autodach. Und dann sage ich ja, du und ich, wir haben sowas nie gemacht.
Ja.
Und das ist es halt einfach, dieses auch Betrauern um diese Beziehung, die man nie hatte und dieses Betrauern einer Realität, die man sich gewünscht hätte, aber die nie da war. Und mit dem zu Grabe tragen des Vaters ist das eben besiegelt. Das ist nicht mehr revidierbar. Also es gibt nicht diesen Gedanken, ach, vielleicht kann man das irgendwann mal aufarbeiten und dann ist alles wieder gut, sondern das ist dann wirklich fertig, abgeschlossen, es gibt kein Zurück mehr. Zum einen das und auch zum anderen, und das beschäftigt mich seitdem sehr intensiv, diese biologische Verwandtschaft. Einfach, dass man dann überlegt, welche Eigenschaften kommen denn von meinem Vater? Was hat sich eigentlich in meinen Genen manifestiert? Wie hat er reagiert in bestimmten Situationen? Das kann ich ja jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Also ich kann gar nicht sagen, wenn ich jetzt immer, was weiß ich, im Supermarkt mich vordränge, er hat das auch früher gemacht oder so. Ne? Das sind so Dinge, die einen dann plötzlich interessieren. So
hast du dich vorher nie gefragt?
Nee.
Kommt alles jetzt?
Ja, kommt jetzt alles, ja, genau.
Ja. Das Ganze wird ja begleitet durch ein kleines Buch, in dem auch einzelne Textzeilen grafisch umgesetzt werden zu diesen Infinity Tunes. Gerade bei Vatertag, da sehen wir Blut, wir sehen eine Pistole. Was hat das zu bedeuten? Wir würden jetzt erstmal vermuten, das ist ein bisschen ein Groll, auch eine Wut auf diese Person. Auf der anderen Seite erscheint mir das nicht als die wirkliche Erklärung dafür.
Was ja, das ist eine gute Frage. Also die Pistole ist ja zum Beispiel da,
mit dem Kaninchen, habe ich das richtig in Erinnerung?
Das ist eine Fee, ein Schattenbild einer Fee, die eine Pistole hält.
Das ist lustig, im ich Kinderzimmer. Mit Kaninchen.
Ja, ja.
Ist das ein Kaninchen?
Ist das ein Kaninchen?
Wie komme ich auf ein Kaninchen mit einer Pistole?
Ja,
also nein,
genau.
Das ist natürlich wie Tinkerbell.
Genau, wie Tinkerbell.
Nur mit einer Waffe, mit einer Knarre.
Mit einer Knarre, genau. Und ich muss sagen, diese Bilder, die ich da zeichne und die wir da halt illustriert haben, die kamen mir immer sehr intuitiv. Manchmal wusste ich noch gar nicht, warum ich die da gezeichnet habe. Und zum Beispiel bei dieser Tinkerbell mit der Knarre, das war für mich sowas. Irgendwie hat das für mich so ein bisschen diese Kindheit gespiegelt. Und wenn ich jetzt erklären müsste, warum, dann glaube ich, hat das was damit zu tun, dass diese heile Welt für mich nicht ganz da war. Also dass sozusagen die kleine Fee, die man im Kinderzimmer hat, schon etwas von dieser harschen Realität hält. Und zwar dieser brutalen Realität mit dieser Knarre. Für dich gibt's halt keinen Vater. Für dich gibt's das halt nicht. Und das ist halt immer wieder drin, auch dieses Blut und diese Vergänglichkeit einfach, dieses immer an den Punkt kommen, dass man sagt, all das, was hier passiert, was auch Blut durchtränkt ist, wo immer wieder mal ein kleines Messer zu sehen ist, das ist immer so auch im Hintergrund dessen, dass es vorbei sein kann. Und das hilft mir aber jetzt, die Zeit besser zu genießen, also zu wertzuschätzen.
Dass du ein Mädchen ohne Vater warst, inwiefern hat dich das geprägt? War das egal, also damals noch, egaler eben als jetzt im Nachhinein? War das kein schönes Gefühl? Hast du dich mit anderen verglichen oder war es Normalität?
Alles, glaube ich, in einem und manchmal in einer anderen Ausprägung. Es gab Zeiten, da habe ich mich dafür geschämt tatsächlich, dass ich keinen Vater hatte, weil das sozial meines Erachtens nach ein Merkmal dafür war, dass man dysfunktional war in der Familie. Also die Kinder, die ihre Väter und ihre Mutter hatten, das waren funktionale Familien. Bei mir war es dysfunktional. Dann auch so eine Abwertung, so nach dem Motto, guck mal, der Vater hat die verlassen. Das können ja keine tollen Menschen sein, okay, wenn der Vater nicht dabei ist.
Das ist im Kopf gewesen.
Genau, so eine gewisse Scham.
Der kleinen Balbina.
Auf jeden Fall. Und dann aber auch gleichzeitig total emanzipiert. Phasen, wo ich halt einfach, wie gesagt habe, das ist halt einfach sozial nicht nötig. Ich habe vollumfänglich alles, was ich brauche und ich brauche keine dysfunktionale Beziehung meiner Eltern vor der Nase mit einem Vater, der nicht in die Familie passt. Das gab's alles. Und ich glaube nicht, dass sein Fehlen mein Leben so überschattet hat, dass ich handlungsunfähig war oder sonstiges. Ich glaube nur, dass ich jetzt einfach merke, dass es doch ein Stück weit immer mitgelaufen ist. Auch was so das Selbstbewusstsein anbetrifft.
Das Interessante ist, dass wir wirklich jetzt so viel mehr über dich erfahren und du dich jetzt wirklich so geöffnet hast, als in den Alben davor.
Ja.
Es ist vieles biografisch, man kann aus den Zeilen so ganz viel entnehmen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob du wirklich mit dem Autoschlüssel Rest in Peace in den Audi-Lack gekratzt hast. Hast du?
Habe ich nicht tatsächlich. Das ist ein Bild.
Es ist die schönere Antwort auch irgendwie.
Genau, es ist wirklich nur ein Bild, das ich kreiert habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Vatertag ist wirklich hauptsächlich beim Laufen entstanden. Ne? Mhm. Und ich habe wirklich so oft mir dieses Bild vorgestellt, wie ich in so einem schweren Bestattungswagen, in so einem ganz schweren deutschen Audi-Bestattungswagen da einfach wirklich durch so eine Stadt mit ihrer Abenddämmerung fahre und wirklich so die Hände oben rausstrecke und sage, guck mal, das ist mir passiert aus irgendeinem Grund und dann eben aussteige, diese Tür zumache und dann wirklich, ich habe ja auch immer lange Nägel, wie man sieht, können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber sehr lange
Nägel. Ist das jetzt? Ist ein Orange-Rot? Was ist
genau,
das?
Genau, Orange-Rot.
Oh, es ist Orange-Rot.
Orange-Rot.
Voll der Experte hier.
Also genau.
Gleich mit der ersten Formulierung ins Schwarze getroffen.
Und ich hatte schon Lust, einfach das zu tun in meiner Fantasie, also wie in so einem Film. Und ich habe es nicht gemacht, aber ich weiß nicht, also hätte ich jetzt vielleicht noch ein größeres Budget gehabt und mir hätte jemand gesagt, du musst noch das Vatertag-Video, kannst du noch ein Prequel oder Sequel oder irgendwas machen hier, dann hätte ich gesagt, dann drehe ich das noch ab, ne? Ja.
Da, wo wir waren, fing mein Leben an. Da, wo wir waren, beißen unter die Bellen. Zwischen Ruinen lief die Spree entlang. Ich war zu Hause zwischen zwei Welten.
Es sind viele Bilder auf diesem Album, inzwischen zwei Welten. Natürlich der Blick in die Kindheit, der McDonald's von damals, die Junkies am Europacenter. Ja. All das war dein Alltag, deine Mama, die im Grunewald putzt.
Mhm.
Sie ist eine Frau mit Abschluss,
ja,
mit Universitätsabschluss oder was auch immer.
Magister in der Soziologie.
Okay, ne?
Hat dann auch, der muss ich auch dazu sagen, der Abschluss wurde dann Jahre später endlich anerkannt und dann konnte sie auch in ihrem Beruf arbeiten.
Sehr lange. Macht sie heute auch noch?
Nein. Sie ist jetzt in Rente, aber sie hat das bis zur Rente dann gemacht, genau. Aber so war die Realität, da kam man hier nicht an und da hieß es ja super, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr Job, sondern was ist das? Ist es ein Ostblock-Abschluss? Nee, geht nicht.
Das hat dazu geführt, dass ihr euch auch auf vielen Ebenen unwohl gefühlt habt. Du textest ja auch wegducken, wenn uns jemand anspricht.
Genau.
Dann diese Situation, die du beschreibst, ihr seid oft gereist zwischen Ost und West, also auch zurück nach Polen. Auf der Transitstrecke, das Herz schlägt Ihr wisst nämlich nie, wie es ausgeht. Was war das große Risiko denn?
Also das große Risiko waren eigentlich diese Lappalien, die man beim Transit immer hatte, wenn man Dinge wie zum Beispiel Orangen oder Taschenrechner oder Kaffee hatte.
Von welchen Jahren reden wir?
Wir reden vor der Wende. Aber auch tatsächlich noch nach der Wende, weil wir hatten ja noch keine Zollunion. Es gab ja noch nicht den Schengen-Raum und da gab es ja trotzdem, man konnte ja nicht jetzt irgendwie 50 Schachteln Zigaretten und 3 Kilo Kaffee von, ne, das ging ja trotzdem nicht. Und
ja, also von West-Berlin nach Ost-Berlin und dort weiter dann
genau,
nach Polen.
Genau. Also jetzt vor der Wende und danach. Ja. Und ich glaube, dass das, also ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Das Leben, was wir hatten, als wir hier ankamen, war ein besseres. Und wir haben uns auch nicht auf allen Ebenen abgelehnt gefühlt, weil sonst wären wir ja hier nicht geblieben. Also es war schon ein Privileg, dass wir es rüber geschafft haben. Und das Privileg war auch wirklich vollumfänglich da. Nur die Probleme, die damit einhergingen, in dieser Gesellschaft anzukommen, die lösen sich ja nicht damit, dass man hier ankommt und damit, dass man Teil der Gesellschaft wird, sondern das ist ja eine ganze lange Reise, so das Ankommen sozusagen. Das haben ja auch, glaube ich, sehr, sehr viele ostdeutsche Menschen, die sagen, ich bin hier immer noch nicht angekommen. Ja. Und ich glaube einfach, dass dieser Transit, vor allem der vor der Wende, also den ich ja nur als kleines Kind mitbekommen habe, das ja nicht verstanden hat, was ist Ost, was ist West. Aber wenn du dir überlegst, du hast einmal den Transit von West-Berlin nach Ost-Berlin, dann hast du den Transit von Ost-Berlin nach Polen. Dann bleibst du in Polen, weil du dann bei den Großeltern bist. Und dann spürst du ja jedes Mal die Angst von West nach Ost-Berlin. Das heißt, okay, dann irgendwie gehörst du zu Ost-Berlin nicht dazu, weil sonst hättest du ja keine Angst. Dann von Ost-Berlin nach Polen, dann denkst du dir so, ja, irgendwie gehörst du nicht nach Polen, weil sonst hättest du ja keine Angst. Dann bist du aber in Polen und merkst so, okay, ich muss jetzt wieder zurückfahren, jetzt habe ich von Polen nach Ost-Berlin wieder Angst. Dann merkst du, da gehörst du wieder nicht hin und von Ost-Berlin nach West hast du wieder Angst und dann merkst du, da gehörst du auch nicht hin. Und dann merkst du durch diesen Transit, ja, wohin gehöre ich denn eigentlich? Also wenn ich an jeder Grenze Angst habe, ob es jetzt nach drinnen oder nach draußen ist. Und so war das halt immer.
Hätte was schief laufen können? Also
es lief
dass man
ja voll
euch,
oft schief.
Dass man euch die Einfahrt ins Land verwehrt?
Ja, es gab total oft auch, dass meine Mutter an irgendwelchen Bahngleisen dann ausgesetzt wurde und sagte, sie müssen jetzt wieder zurück da, wo sie hergekommen sind. Und dann stand man da und musste irgendwo ein Telefon suchen und jemanden suchen, der ihn abholt. Also das gab es nonstop. Es gab auch Situationen, wo man, was weiß ich, wirklich die Nussknacker von Aldi eingekauft hat und die Kaffees und so weiter, wo einem das einfach weggenommen wurde und man noch eine Strafe bekommen hat. Oder also das war schon eine Angst. Man wurde ja auch gefilzt. Man hatte ja auch Angst, dass irgendjemand einem was unterjubelt, ja. Also so diese Tatsache, dass man dann auch verhaftet werden konnte, dass du dann auch noch mit einem kleinen Mädchen da bist. Also das war schon sehr, sehr unangenehm. Und die 90er Jahre, ich meine, ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnert, wie das war, von Deutschland nach Polen und von Polen nach Deutschland über die Grenze zu fahren. Da hat man ja Stunden gewartet, teilweise 10, 12 Stunden, boah, weil ja jedes Auto so gefilzt wurde auf Schmuggelware. Und weil ja auch Schmuggelware dann, während man da stand, muss man ja auch gucken, dass jemand einem die Schmuggelware nicht unterjubelt und so ein Scheiß. Und das sind halt alles so Sachen, ich finde, anhand solch einen Transits merkst du irgendwie, warum komme ich immer wieder in diese Situation? Und das verstehst du als Kind einfach nicht. Du weißt ja nicht, was ist Politik, was ist der Kalte Krieg, was ist Postwende, das weißt du ja gar nicht. Du weißt nur, das ist immer wieder unangenehm, wenn ich zu den Großeltern will oder wenn ich nach Hause will, was ist das eigentlich?
Weil du alleine die Nervosität deiner Mutter gespürt
hast. Genau, genau.
Weil das liegt in der Luft.
Genau.
Das ist die Energie, die kriegst du als Kind einfach mit.
Genau. Ja. Und damals wusste ich nicht, was das bedeutet. Ja. Ich habe das nicht verstanden.
Und deine Mutter hat ja noch mal 5-mal so viel Schiss gehabt
total,
wie du. Wart ihr zu dritt? Hast du eine Schwester? Hast du noch?
Nee.
Bist du ein Einzelkind?
Ich bin ein Einzelkind.
Ach so, ja, ich habe dir mal so eine Schwester noch angedichtet.
Ja.
Hättest du gerne eine gehabt?
Hätte ich gerne gehabt,
okay. Jetzt hast du andere Schwestern, die du dir dann irgendwann mal aussuchen konntest.
Genau,
dann
beste Freundin.
Alles verlieren, wenn uns einer dran kriegt.
Mhm.
Ist eine Zeile, das spricht
hat
einfach.
Hat meine Mama auch voll oft. Also ich meine, Orangen, wir haben nie Bananen, weil meine Mutter hat nie Bananen geschmuggelt, sondern nur Orangen, weil schmuggel mal Bananen, das ist alles braun und keine Ahnung danach, ne? Aber wie oft ihr da die ganze Schmuggelware abgenommen wurde, das war ja auch total viel Geld, was sie dann bezahlt hat bei Aldi. Wir haben das bei Aldi eingekauft, gespart und dann hast du 5 Kilo Orangen, 2 Kaffees, irgendwie 5 Taschenrechner und 10 Nussknacker und dann nehmen sie dir das alles weg ohne
alles
Grund.
Für die Großeltern,
ne? Ja.
In Polen.
Ja.
Musste man mutig dafür sein, um das zu schmuggeln? Oder hatte sie gute Verstecke denn dafür? Oder war das so unauffällig, dass es nicht zu sehr nach Schmuggelei aussieht?
Also ich glaube, dass meine Mutter schon mutig war. Aber ich glaube auch, dass viele zu der Zeit mutig waren, weil man einfach mutig sein musste, um auch einfach Dinge zu erreichen drüben. Also wenn du zum Beispiel drüben in Polen, das war ja auch sehr korrupt noch in den 90er Jahren, beziehungsweise wie es jetzt ist, ich würde eigentlich nicht drauf eingehen. Aber das war ja wirklich so, wenn du, keine Ahnung, du wolltest irgendwas von der Behörde, irgendein Papier oder sonst was, da musstest du da mit 1/2 Kilo Kaffee ankommen oder mit 3 Orangen oder mit irgendwas, ne? Ja. Und das war ja dann nicht nur so dieser Genuss, dass wir dann Orangen rüberbringen, sondern das waren dann halt Zahlungsgüter, ne?
Erzähl mir von den Hunden. Die Hunde, die Welten wissen, singst du in diesem Song zwischen 2 Welten.
Ja.
Das heißt, polnische Hunde sind anders als Berliner Hunde gewesen. Weil immerhin beißen sie. Das heißt ja immer, Hunde, die bellen, beißen nicht. Das stimmt aber nicht, hat mir ein Experte neulich gesagt.
Ja.
Wenn ein Hund dich anbellt, Vorsicht.
Ja.
Es kann sein, dass er dich beißt.
Das stimmt. Also. Aber nee, ich mein tatsächlich die Hunde am Transit.
Ja,
die Schäferhunde. Ja, ja. Und ich liebe Hunde, also Hunde sind mein Leben. Und
hast du einen?
Ja, ist auch drin im Magazin. Ja,
also ich weiß, genau, zweimal bist du zu sehen. Einmal ist es eigentlich sogar so ein Foto, wo du nicht mal richtig, da hast du die Augen zu.
Ja.
Da hast du so die Augen zu.
Ja. Und ich mochte diese Hunde damals schon, auch wenn sie gebellt haben. Und mir wurde dann immer gesagt, weil man muss ja auch aussteigen, geh da nicht zu nah dran, weil die beißen halt. Und ich habe halt immer gedacht so, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, mich mögen die. Aber ich bin da nie rangegangen, weil mir dann immer gesagt wurde, nee, die beißen auch. Geh da nicht dran an die Hunde. Weil das waren ja wirklich gefährliche Schäferhunde, die dann da standen, auch meistens ohne Maulkorb, um die Leute halt einzuschüchtern, ne?
Wann hat sich dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, wann hat sich das bei dir eingestellt? Wann war es vorbei? Schon sehr früh. Denn du hast auch getextet, sich schick anziehen für den Arzt, ansonsten fällst du einfach nur auf. Sonst sind wir enttarnt, so heißt es dort.
Ja, genau.
Ich will doch sein wie alle anderen.
Genau, ich wollte als kleines Mädchen so sein wie alle anderen.
Warst du dann aber auch irgendwann relativ schnell?
Ich denke vielleicht, ja. Also von außen würde ich, wenn ich meine Schulfotos sehe in der Grundschule, finde ich schon, dass ich auch sehr ähnlich den kleinen Freundinnen gegenüber war. Und ich bin auch sehr, sehr schnell durch den Förderunterricht durch gewesen und konnte auch schnell gut Deutsch sprechen. Und ich glaube schon, dass ich mich da gut integrieren konnte. Und ich finde, es ist ja auch immer so, man hat ja dann manchmal so Glück mit Integrationslehrern. Manchmal hat man Pech, aber zum Beispiel, ich hatte gute Integrationslehrer damals an der Schule, an der ich war. Die hieß damals Martin-Lichtenstein-Grundschule, so heißt sie jetzt nicht mehr.
Okay. Wie heißt sie jetzt?
Das habe ich leider vergessen, wie die heißt, aber in der Wutzki-Allee, die Martin-Lichtenstein-Grundschule. Und da weiß ich noch ganz genau, da gab es wirklich damals noch Lehrer, die sich um die Integration bemüht haben, wo man dann halt mit denen auch sprechen konnte, was denn so die Probleme sind und welche Klassenfahrt man sich denn nicht leisten kann und so.
Okay, das war toll, dass die da waren. Die haben dich ernst genommen, die haben auch helfen können.
Genau. Die hatte ich in der Oberstufe dann nicht mehr. Und da habe ich auch zum Beispiel gemerkt, wie problematisch es dann plötzlich ist, wenn man auf dem Schulhof ist, wo es keine Integrationsbeauftragten mehr gibt.
Du hättest sie gebraucht.
Ich denke schon, ich glaube, dass sehr, sehr viele Schüler sie gebraucht hätten, weil ich ja in einem Brennpunkt in Neukölln groß geworden bin und an meiner Oberstufe war ja auch immer wieder Brennpunkt und immer wieder Probleme. Wir haben uns auch den Schulhof mit einer Realschule geteilt, wo auch sehr viele Herausforderungen waren. Und
was waren die Probleme? Was waren die Herausforderungen dann auf dem Schulhof?
Also die Herausforderungen waren zum Beispiel jene, dass sich halt immer Gruppen gebildet haben von Schülern, die sich zugehörig fanden und diese Gruppen untereinander nicht so in Kontakt getreten sind. Und dadurch entsteht ja allgemein dann ein Misstrauen gegen das Unbekannte und eine gewisse, durch dieses Misstrauen entwickeln sich dann halt auch Antipathien. Und ich finde, wenn man das nicht immer versucht aufzulockern durch eben Menschen, die das von außen betrachten, dann hat man relativ schnell Probleme. Und die gab es dann halt auch in Form von Gewalt. Ne? Mhm. Ne? Ja.
Zwischen zwei Welten.
Ja.
Das ist der Song. Wir gehen mal weiter zu einem, der wirklich unglaublich schön ist. Im Mai.
Im Mai, da waren die Fliederzweige weiß. Im Mai, da schien die Frühlingssonne rein.
Im Mai, ist wirklich im Mai, da waren die Fliederzweige weiß. Mhm. Was bedeutet dieser Monat Mai für dich? Ich weiß, du hast Geburtstag im Mai. Mhm. Ja. Glückwunsch nachträglich. Wie hast du gefeiert?
Ich habe eigentlich...
Es ist ja Album-Release gewesen,
ja, die genau. ganze Zeit. Ich habe nur Album-Sachen gemacht.
Ja. Ja. Der Mai, es ist ein besonderer Monat auf jeden Fall. Und nicht nur wegen des Geburtstags?
Genau. Ich finde, das ist ein besonderer Monat, weil da blüht das Leben wieder. Also da kommt nach dieser Periode der Kälte und der Dunkelheit, merkt man wieder, was das Leben bedeutet. Und man hat das Privileg, wieder neu anfangen zu können. Gleichzeitig, finde ich, endet so eine... ich sag schon Epoche, nee, in meinem Leben jetzt. Gleichzeitig endet so eine andere Periode und für mich war mit meinem Geburtstag immer auch so ein bestimmter Abschluss verbunden, der letzten 12 Monate, so wie andere Leute Silvester vielleicht feiern,
ist für mich mein... Habe ich noch nie gehabt, sowas. Ja. Für mich ist es eigentlich nur der Tag nach gestern, da ändert sich gar nichts mit diesem Datum. Ja. Wie manche auch verzweifeln, wenn sie 30 werden.
Ja.
Am nächsten Tag total die Depression, die sich dann breit macht. Ich bin jetzt 30. Aber das Gefühl kenne ich nicht, einen Abschluss tatsächlich zu haben.
Ja, bei mir ist das so, ich feiere meine Geburtstage nicht. Also meine Freunde wissen auch, kommt mich nicht besuchen. Ich habe da gar keine Lust drauf, weil ich nehme mir die Zeit zu reflektieren, was passiert ist. Also ich sehe meinen Geburtstag immer als, ja, als Ende von einem Zeitabschnitt. Und ich finde das so cool, dass das im Mai ist, weil, wie gesagt, es gibt mir dann diesen... jetzt wieder das letzte Album, diesen Punkt, wo ich wieder neu anfange. Und ich sehe den Flieder und ich sehe die Frühlingssonne und genau, und im Song sage ich ja, ich erstarre und zerbreche zu Porzellan.
Ja.
Das hat was damit zu tun, dass ich...
Du zerbrichst wie Porzellan.
Genau,
Es wäre richtig cool, wenn du zerbrechen würdest zu Porzellan.
Zu Porzellan, dann wärst jetzt habe ich mich selber versprochen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich schon in diesem Gedanken, dass ich diesen Geburtstag haben werde im Mai, daran gedacht habe, dass ich da nochmal diese ganze Geschichte mit meinem Vater nochmal final retrospektiv betrachten werde und abschließen werde, weil es bei mir so ein Ritual ist. Und das ist an diesem Geburtstag auch irgendwie passiert. Und ich habe wirklich, also in den 14. Mai, also ich hatte am 13. und ich bin in den 14. Mai reingegangen und ich habe mir gedacht, wie gut, dass in 2 Tagen meine Platte rauskommt, weil das irgendwie so beenden kann.
Also du hast die auch ganz bewusst im Mai rausgebracht.
Ja.
Du hast deine beiden großen Release-Konzerte in der Berliner Philharmonie und in der Elbphilharmonie in Hamburg bewusst auch im Mai gespielt.
Im April.
Ach, die waren im April, du hast völlig recht. Auch die Elf, die war auch noch im April.
Genau,
ne?
aber, die hatte ich, aber die hatte ich tatsächlich geplant, als das alles noch nicht passiert ist. Also das war, ich glaube, wenn ich das anders geplant hätte tatsächlich, dann hätte ich das auch dann jetzt in diese Woche gelegt.
Ja.
Aber dann hat sich alles irgendwie verschoben und dementsprechend, das macht schon auch Sinn. Also ich verorte diese Shows schon eher im Mai auch, ja.
Es ist trotzdem nicht immer ein fröhlicher Monat, wie wir auch dem Song entnehmen. Also du singst einmal, ich fall auf mich rein.
Ja.
Okay. Ich fühle mich niedergeschlagen, ohne überhaupt oder einmal gekämpft zu haben.
Ja.
Das sind ja keine schönen Gefühle dort im Mai.
Nö, aber das bezieht sich tatsächlich wieder auf diese Vaterbeziehung, dass ich einfach, wir haben uns ja nicht gestritten oder sowas.
Ja.
Ich bin niedergeschlagen von diesem ganzen Ding, aber... Mhm. Ich habe mich ja nicht mit ihm gestritten oder auseinandergesetzt. Ich bin niedergeschlagen von was eigentlich? Von was bin ich denn niedergeschlagen? Ja. Es war ja nichts da, ne?
Ja.
Also ich verhandle diese Tatsachen die ganze Zeit und ich kau das durch in so vielen Facetten meines Lebens, weil ich habe das so oft dieses Gefühl, dass man niedergeschlagen ist von etwas, wo man sich gar nicht in die Konfrontation begeben hat. Auch zum Beispiel in freundschaftlichen, familiären, beruflichen Konflikten. Ich kenne das manchmal, dass man gar nicht aus sich rausgeht in den Konflikt und dennoch davon niedergeschlagen ist, dass es einen Konflikt gibt, ja. Mhm. Und diese Klärung bleibt aus. Und ich glaube, ich möchte viel mehr Klärung auch in Zukunft haben. Nicht, dass ich jetzt großartige Konflikte hätte. Also mein aktueller Konflikt, den verhandle ich ja gerade auf meinem Album. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich ehrlich und treu zu sein und in der Gegenwart manchmal zu fragen, gibt es da etwas, was ich jemandem sagen möchte? Gibt es das? Mhm. Und wenn es das gibt, dann tu es einfach, dann mach es, weil vielleicht gibt es die Gelegenheit nicht mehr.
Okay. Bei Niedergeschlagen, ohne einmal gekämpft zu haben, in dem Büchlein dazu, in dem Magazin, wie wir es ja nennen können, gibt es dazu ein Stück Butter.
Butter! Ich wusste, dass du das sagst.
Ja, ich habe mich gefragt, okay, was symbolisiert Butter für dich?
Du bist schon der Zweite, der mich das fragt.
Das wird sehr.
Du bist schon der Zweite.
Es gibt viele schöne Dinge, interessante Dinge und kleine Polaroid-Ausschnitte und sowas. Ja. Aber so Butter, die auch sehr schön gemalt ist, diese Butter. Was bedeutet Butter für dich?
Butter ist für mich der Inbegriff von Genuss. Und ich liebe Butter als Superlativ, um das Essen noch zu verbessern. Ja. Also das ist für mich sowas wie so ein Beschleuniger für irgendwas. Ja. Ne? Ich mache überall Butter rein. Sogar wenn ich jetzt irgendwie mir den Spargel anbrate in Öl, baller ich da noch mal eine Butter rein, weil es dann immer besser schmeckt. Ja. Und für mich ist es der Inbegriff dieser Tage, wo, wenn es mir halt wirklich so schlecht geht und ich einfach nicht weiß, wo ich ein kleines Glück empfinden kann, weil ich wirklich in so einer Art depressiven Stimmung bin, dann mache ich mir immer was Schönes zu essen. Dann gebe ich mir wirklich die Mühe und dann suche ich mir die Zutaten zusammen und knall da noch die Butter rein und es wirkt. Es wirkt.
Es ist nicht interessant, dass Butter alles besser macht, aber man sie als solches nicht genießen kann?
Ja.
Man kann ja Butter so nicht essen, oder? Ist das nicht total spannend?
Also ich habe auf Social Media schon mal Leute gesehen, die das gemacht haben, aber da bin ich raus. Ne?
Okay. Ja. Also, gut, ich könnte mir vorstellen, auf dem nächsten Album gibt es vielleicht auch einen Song, der dann die Butter heißt.
Ja. Also ich finde, die Butter hätte es wirklich verdient. Weil überleg doch mal, Butter brauchst du auch für guten Kuchen, für tolle Glasuren. Ja. Zu jedem Gemüse. Ein Rührei ist doch gleich besser mit Butter. Also ich finde, Butter ist wirklich... Und ich gucke mir auch wirklich immer die Butterpreise an, ne? Wenn ich bei Lidl bin. Und dann sehe ich schon wieder, dass die teurer geworden ist. Denke ich mir, Mann, oh Mann, was ist denn hier schon wieder los? Ne?
Aber nimmst du inzwischen auch die Butter, die mit Olivenöl versetzt ist? Weil die nimmst du nicht. Nee. Okay, du nimmst nur die echte Butter.
Ich nehme die Markenbutter halt.
Ja.
Ja. Mit Olivenöl? Nee.
Nee, es gibt ja so, die schmeckt wie Butter. Ja. Es sieht aus wie Butter, man kann sie super auf Brot
essen. Nein.
Aber es ist nicht alleine Butter. Es ist mit Olivenöl. Es ist nicht the butter. Ich war ja doch etwas überrascht sogar, als ich, mittlerweile ist glaube ich 2 Jahre her, als du bei der Waldbühne, auf der Waldbühne in Berlin für Herbert, Herbert Grönemeyer, du bist ja auch in seinem Songwriter-Team, dort geopend hast, also eröffnet hast, ihn supported hast, wie auch immer man das sagt im Deutschen. Ja. Da hast du neue Songs präsentiert, die noch nie irgendeiner jemals zuvor gehört hatte, die es auch nicht gab, veröffentlicht. Und sie waren überwegend Englisch.
Ja, also es war ein Mischmasch tatsächlich.
Es war ein Mischmasch, aber es war so einiges an Englisch dabei, ne?
Ja, Infinity Tunes war auch dabei Übrigen.
Ja, war auch dabei.
Ja, war auch dabei. Also Infinity Tunes war auch dabei. Der ist ja auch halb Englisch, halb Deutsch. Mhm. Und das sind die Songs, die auf Eis liegen.
Es gab aber einen, der war auch nur auf Englisch, oder? Oder nicht?
Ja, einer.
Einer nur, okay. Das war natürlich Riesenwaldbühne, diese große PA und so. Da hat man nicht alles so eins zu eins verstanden, weißt du, was die Lyrics angeht.
Ja, das kam.
Aber ich war echt überrascht.
Genau, das kam, weil ich mit Blue Note auf dem letzten Album habe ich ja angefangen, das so zu mischen. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das sind halt genau, deswegen meine ich auch, diese Songs habe ich ja schon angefangen umzusetzen und aufzuführen. Und genau.
Es ist schon komisch eigentlich für die Fans. Da hat sie einfach schon ein paar Songs, die hat sie sogar auf einer Bühne gesungen, aber sie gibt es nirgendwo.
Ja, ja.
Das ist unbefriedigend, weißt du, ne?
Ja, ja, ich weiß. Aber so ist das Leben manchmal, ne? Da kann ich nur empfehlen, einfach mal was mit Butter essen, dann geht es einem gleich wieder besser.
Ich finde das Wort Samtvorhangstille wahnsinnig schön. Mhm. Wann ist dir dieses Wort gekommen? Wo warst du da?
Frage.
In welcher Situation? Wann hast du es in dein Büchlein geschrieben?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es war, als ich das Drehbuch zu Jovanna Reisingers ersten Spielfilm gelesen habe. Weil ich habe nämlich die Filmmusik zu dem Spielfilm gemacht.
Wie hieß der noch?
Der kommt erst noch. Ich sage gar nichts.
Den gab
hier.
Es noch gar nicht.
Den gibt es noch gar nicht. Der kommt erst. Okay. Der kommt. Im ZDF diesen Herbst kommt heraus.
Okay. Filmmusik auf Englisch, auf Deutsch oder ohne Gesang?
Du meinst der Film jetzt?
Die Musik, die du dazu komponiert hast.
Das ist Deutsch, aber instrumental auch viel.
Es ist vor allem
Filmmusik.
Ja. Okay.
Und da weiß ich noch, ich habe das so gelesen, weil die, das kann ich schon mal verraten, der spielt hauptsächlich in so einem bayerischen Hotel. Und da geht es viel auch um Vergänglichkeit tatsächlich. Ja. Und ich habe mir dieses Hotel, also ich war dann auch da, als dort gedreht wurde, ich habe es mir nochmal vorgestellt, wie ist das eigentlich in diesen urigen Hotels? Warum fühlt man sich da meistens so wohl in diesen, ne?
Plüschmäßig.
In diesen Plüsch. Warum fühlt man sich da wohl? Warum findet man diese Vorhänge so gut? Weil normalerweise in unseren Wohnungen heutzutage hast du ja nicht mehr diese dichten Samtvorhänge, die mit mehreren Lagen, und dann hast du auch dieses hohe Bett, ne? Ja. Und da habe ich mir überlegt, man findet das eigentlich so gut, weil es so eine, alles so ein bisschen stiller macht. Also das macht die Gegenwart weicher und amortisiert irgendwie das harte Leben so. Und dann habe ich mir so überlegt, ey, manchmal, wenn ich diese ganzen News höre und Donald Trump ist Präsident und in der Ukraine werden die ganze Zeit, also ne, und diese ganzen schlimmen Sachen, dann denke ich mir so, eigentlich müsste ich einfach kurz in so ein Hotelzimmer reingehen und die Tür zumachen und dann.
Und die Samtvorhänge vor allem zuziehen.
Genau, weil dann diese Samtvorhangstille kommt, dieses Leben der Gegenwart. Und ich wollte das einfach festhalten, weil das natürlich keine Lösung sein kann. Also keine Lösung aus der Gegenwart, sich zu betäuben. Weder durch Substanzen, noch durch Hotelzimmer, noch sonst was. Aber dieses Gefühl, in das so viele Menschen momentan flüchten, ja, wenn sie irgendwie versuchen, der Realität zu entkommen, das wollte ich einfach in diesem Song festmachen. Und das hatte ich halt in diesem Drehbuch, was Jovanna geschrieben hat, ist das halt eben auch Teil dessen. Und im Übrigen, dieser Film besteht auch sehr viel aus Essen. Also da wird die ganze Zeit gegessen.
Mit
ja?
Buddha, hast du dafür gesorgt, dass Buddha eine Rolle spielt?
Ja, leider nein. Aber es spielen sehr, sehr viele andere Dinge dort eine wichtige Rolle. Und ich glaube, aus dieser Inspo ihres Drehbuchs kam das.
Und dieses Hotelzimmer, das du da zeichnest, gleich am Anfang, Koksreste am Austernmesser, ist das ein Bild aus dem Film?
Genau, weil die Austernmesser und Austern spielen da auch eine zentrale Rolle.
Und ich denke auch jetzt immer noch, wenn ich den Song höre, ich denke immer, du singst, diese Nächte sind wie Blei.
Ja,
erstaunlich, weil ich denke immer, dass du singst Blei und dann kommt da blauer Samt.
Ja.
Aber ich denke immer, diese Nächte sind wie Blei. Die
aber
Nächte können
auch
wie Blei sein.
Ja, können auch wie Blei sein.
Das stimmt. Habe ich das gedacht. Was hast du für einen Bezug zu Stille generell?
Also ich brauche viel Stille, wenn ich nicht, also wenn ich nicht im öffentlichen Raum bin. Für mich ist zum Beispiel es auch unerträglich, im Auto zu sitzen, wenn parallel Radio läuft, weil ich werde davon abgelenkt. Also entweder höre ich etwas bewusst und entscheide mich dafür, oder ich höre etwas nicht bewusst. Und ich brauche sehr viel Stille. Es kommt drauf an, was ich als Stille definiere. Also Stille ist für mich auch etwas, wo man Vögel hört. Das ist für mich auch Stille. Oder wo man Meeresrauschen hört. Das ist auch Stille.
Ja.
Was ich mit Stille nicht in Verbindung bringe, ist zum Beispiel ein wiederkehrender Bass vom Nebenhaus oder ein Vorschlaghammer. Aber genau, also Stille ist für mich auch Vogelzwitschern zum Beispiel.
Ich habe dir einen Buchtipp mitgebracht.
Ja?
An das Buch musste ich denken, als ich eben das Wort Samtvorhangstille gehört habe. Und zwar das neue Buch von Katharina Hagener. Das heißt Flusslinien. Und da gibt es einen Arthur. Und Arthur erfindet Sprachen. Findet Sprachen so für Computerspiele. Weißt du, so wie Tolkien ja eine Sprache erfunden hat für die ganzen Figuren da drin. Und er hat eine Sprache entwickelt, in der es ein Wort gibt für 143 Arten von Stille.
Ah.
Und da habe ich mir gedacht, das findest du interessant. Also es ist zum Beispiel die Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist.
Ah.
Angeblich gibt es sowas im Japanischen. Die haben wohl ein Wort dafür.
Kann ich mir vorstellen.
Oder eine Stille, die herrscht, wenn der Gast erst gar nicht kommt.
Mhm.
Oder für die Stille vor einer schlechten Nachricht.
Mhm.
Ja, Stille nach einem Streit oder nachdem zwei Menschen
das
Gleiche gesagt haben.
Ja.
Ist das nicht faszinierend?
Ja.
Wie plötzlich, weißt du, bisher ist einfach nur Stille ist Stille. Nein, Stille erzählt so viele Geschichten.
Das stimmt.
Ja, oder die Stille, wenn man allein von einem Ort weggeht, an den man zu zweit gekommen ist.
Ja.
Ja, die Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist, das hatten wir, nachdem eine Geschichte zu Ende ist. Oder auch die Stille, bevor eine Geschichte beginnt.
Ja.
Die Stille, bevor ein Konzert beginnt.
Ja.
Oh, ja. Weißt du, ich fand es unglaublich schön.
Ja.
Und ich lese dir nur diesen kurzen Absatz. Als ich nach diesen ganzen Stillen dann extra nochmal suchte in diesem
Sehr
Buch,
gerne.
Was hat sie denn da alles sich ausgedacht? Da hieß es, seine Sprache heißt Sige, also von dem Arthur.
Ne? Mhm.
Das ist nicht nur die Göttin des Schweigens. Vielmehr ist sie das Schweigen selbst. Sie war schon da, lange bevor irgendein Gott etwas erschuf. Das Schweigen ist das dunkle Wasser, über dem später in der Genesis einmal der Geist Gottes schwebt, bevor dieser anfängt zu schöpfen. Die biblische Schöpfungsgeschichte ist das Gegenteil von Schweigen. Eine Mischung aus Aufräumen und Mansplaining. Am Anfang war aber nicht das Wort. Gäbe es kein Schweigen, gäbe es nichts, was das Wort zu einem Wort machen könnte, denn dann wäre alles nur eine große Labermasse.
Das stimmt.
Ist das nicht wunderschön?
Das ist wirklich total schön.
Oder ich war überzeugt, dass du das magst.
Das mag ich sehr gerne.
Ja, Katharina Hagener, die ein unglaubliches Buch geschrieben hat.
Das werde ich als nächstes lesen, glaube ich.
Ja, musst du. Und sag mal, eine eigene Sprache entwickeln. Wäre das nicht was für dich?
Ich hab mir so viele Gedanken über Sprache gemacht und ich finde, Sprache ist so ein interessantes Konstrukt, weil es uns so eindeutig miteinander verbindet. Und ich glaube, ich bin erst an dem Punkt, wo ich erstmal andere, noch fremde Sprachen lernen will, um mich besser auszudrücken, bevor ich mich überhaupt an sowas wage. Ich würde sehr, sehr gerne mich demnächst mit anderen Sprachen richtig befassen.
Ja. Ich dachte, du würdest auch gerne erfinden, weil du ja auch gerne, sage ich mal, auch etwas Dadaistisches pflegst.
Ja.
Und das geht ja wieder in die Richtung.
Aber da würde ich immer bestehende Sprache benutzen. Also ich würde nicht phonetisch was Neues nehmen, sondern ich finde Wortneuschöpfung aus Bestehendem wichtig.
Okay.
Also ich würde wirklich, da sprichst du was an, was mich gerade umtreibt. Ich möchte gerne jetzt mehr Englisch auch involvieren, tatsächlich auch demnächst.
Wobei ich Deutsch immer super finde. Ich finde Deutsch in der Musik wirklich das Allerbeste. Nichts hat eine solche Tiefe wie ein deutscher Text.
Wie ein deutscher Text, ja. Aber ich möchte das einfach aus Gründen, weil ich immer gucke, wie gesellschaftlich bestimmte Messages ankommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Englischen sich gerade sehr, sehr viel bündelt, was wir als Anglizismen dann übernehmen. Und ich würde gerne nochmal mit dem Englischen arbeiten. Und ich würde diesmal jetzt auch langsam auch gerne was mit dem Polnischen machen, tatsächlich. Ja. Und ich möchte da so ein bisschen in die Richtung gehen, weil es gibt halt auch viele Worte, die wir gemeinsam haben, die man dann benutzen kann. Und mal gucken, was mir da gelingt auf der nächsten Platte.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Erst, wie wäre es wohl, wenn Balbina beim ESC antritt?
Ich finde, das ist eine interessante Frage. Was denkst du denn? Wie wäre es denn?
Ich fände es gut.
Ja.
Denn ich habe gerade erst mit einer Freundin von mir, haben wir gestern darüber gesprochen, welche Kriterien muss ein Song erfüllen, der beim ESC Anklang findet?
Ja.
Denn ich finde, dass wir diese Kriterien dieses Jahr, cooler Song, aber kein Song, der Potenzial hatte zu gewinnen, finde ich, weil er Kriterien nicht erfüllt. Wie zum Beispiel, es muss irgendwas Besonderes da sein.
Ja.
Ganz, das hatten sie jetzt nicht. So ein cooler Song. Aber was Besonderes, mit dem du auffällst, weiß ich nicht genau.
Mhm.
Du alleine hättest das alleine durch deine Kleidung zum Beispiel. Aber auch durch die Art des Gesangs.
Mhm.
Dann, finde ich, muss eine herausragende Gesangsleistung sein. Wir hatten in der Vorentscheid, glaube ich, Moskena, der fand ich irre gesungen hat. Fällt auf. Das merkt man sich.
Ja.
Könntest du machen. Weil du hast diesen besonderen Gesangsstil und du bist natürlich sowas von ausgebildet. Also du kannst auch opernhaft notfalls da singen. Ich glaube, du würdest vieles von dem mitbringen, was A, für Aufmerksamkeit sorgt, aber darüber hinaus auch für großes Interesse und Anklang und auch Wohlgefühl.
Interessante Frage, weil ich hab mich auch gefragt, Ich fand den Song auch ganz cool. Ne? Ich finde, der Song funktioniert live anders als auf Platte. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ich finde, auf Platte funktioniert er einfach klabbiger, als wenn er live ist. Ja.
Also wir reden von Bala für alle, die jetzt gar nicht das Ganze so verfolgt haben.
Ich finde die beiden auch ultra cool und sehr, sehr talentiert. Finde jetzt auch nicht schlimm. Dass, also das wird ja jetzt schon wieder so als Drama dargestellt.
Ach, Gott, es ist doch alles nur ein Spiel.
Aber es ist nur ein Spiel, aber ich glaube, dass die deutsche Poplandschaft sich allgemein etwas verloren hat. Also man jagt immer Phänomenen aus dem Ausland nach und lehnt alles ab, was sich aus der deutschen Musiklandschaft selbst entwickelt. Also man gibt Innovationen hier gar keine Chance. Es gibt keinen Raum für Innovation. Es ist halt einfach nicht da. In Frankreich, Großbritannien, sogar in Polen, in Italien, das ist anders. Und ich glaube, dass, mal abgesehen von mir, ich glaube, wenn Deutschland nicht als Gesellschaft Innovation wirklich Raum gibt, dann wird es auch in den nächsten Jahren keinen Erfolg beim ESC geben, weil man versucht immer Phänomene zu kopieren. Und ich glaube, dass die Kopie von irgendwas braucht man dann nicht. Man braucht irgendwas, was authentisch ein Gefühl übermittelt. Und das ist momentan sehr schwer.
Also wäre das okay, wenn ich deinen Namen weitergebe? Ja. Denn fällt mir in dieser Sekunde ein.
Ja.
Bisher hat 142 Jahre der NDR den ESC organisiert, aus deutscher Sicht.
Ja.
Fortan ist es der SWR.
Na dann, schlage mich doch gerne vor. So. Wir gucken mal, wie weit wir kommen.
Ja.
Wir gucken mal, wie weit wir kommen.
Und selbst wenn du auf einem letzten Platz mit 0 Punkten landen würdest, würdest du das verkraften oder würdest du auf diese Erfahrung lieber verzichten?
Ach du, ich habe schon so viel erlebt in meinem Alltag. Ich glaube, mich schockt sowas nicht.
Ja, ich glaube, das war der Anfang von etwas ganz Großem.
Ich glaube auch.
Das Gefühl ist tot ist ein Song, den hast du vor einiger Zeit schon mal rausgebracht. Sag ganz kurz, in welcher Welle sozusagen der Entstehung dieser Platte entstand dieser Song? Also das Gefühl ist tot. Man muss sich erstmal fragen, okay, worauf bezieht es sich?
Ja, es bezieht sich darauf, dass wir alle doomscrollen, wie man das so nennt, in den sozialen Medien. Und da schließe ich mich mit ein, dass wir den Augenblick nicht mitbekommen und Gefühle quasi auf Social Media verhandeln. Hier, das ist das Foto von meinem Geburtstag, hier ist das Foto von meinem Kind, hier ist das Foto von meinem Abschluss. Wir merken die Momente nicht.
Mit Filter dann natürlich.
Mit Filter dann noch tausendmal verfremdet. Und ich habe manchmal das Gefühl, du siehst Kids bei Konzerten das Konzert über das Handy betrachten. Und ich denke mir so, du hast nichts davon, wenn du es hochlädst. Es laden 5000 Leute hoch. Aber es ist so, das Gefühl ist einfach tot. Du kannst es nur im Augenblick fühlen. Und wenn du in diesem Augenblick halt die ganze Zeit nur dein scheiß Handy draufhältst, sorry, darf man das sagen? Wer weiß,
ja, aber selbstverständlich.
Dann hast du es halt
nicht mitbekommen. Hast du jetzt wirklich gefragt, ob man das Wort scheiß sagen kann? Also entschuldige bitte, was hast du für eine Kinderstube? Ich meine, du kommst aus Gropiusstadt.
Ja, du, ich sag das jeden Tag, aber ich weiß. Also,
alle sagen das jeden Tag.
Also wenn ich bei DLF Kultur bin, ich glaube, das wird rausgeschnitten. Ne? Aber beim SWR darf das dann sein.
Ja, das darf das sein.
Also ich denke mir immer sowas, ihr kriegt, das Gefühl ist einfach tot, weil ihr es nicht mitbekommt. Ja, wenn ich früher gespielt habe, dann habe ich draußen gespielt und ich war im Sand und ich war in diesem. Ich sehe die Kids an diesen Tablets die ganze Zeit sitzen irgendwo und ich denke mir so, ihr müsst euch dreckig machen. Ihr könnt nur was fühlen, wenn ihr hinfallt, weil ihr gerannt seid. Das funktioniert so nicht.
Und du erwähnst immer wieder den Augenblick. Schon bei Punkt gab es diesen unglaublichen Song.
Ja.
Der Augenblick.
Ja.
Mit der wunderbaren Zeile. Lieber Augenblick. Oh Mann, okay, lass mich kurz sehen. Okay, wie geht die entscheidende Zeile nochmal? Dann bleibe ich für immer bei dir.
Dann bleibe ich bei dir, genau.
Man weiß erst gar nicht, worum es genau geht und versteht erst dann im Laufe der Zeit, es geht um den Augenblick. Ja?
Ja.
Mach ihn. Also, du bist ein großer Fan von im Moment sein.
Ja.
Und sitzt du trotzdem auch selber auch mal mit dem Handy in der U-Bahn?
Ja.
Oder hast du immer ein Buch dabei?
Jein, also ein Buch habe ich eh nicht in der U-Bahn dabei, weil mich das alles zu sehr ablenkt, um in der U-Bahn zu lesen. Ja. Aber wenn ich mein Telefon benutze, dann benutze ich es nicht, um Doom zu scrollen, sondern ich höre zum Beispiel total gerne den Philosophie-Podcast. Mhm. Ja. von WDR 5 oder so, weiß ich nicht. Da, schöne Grüße gehen raus.
Ja.
Sowas höre ich dann, ja. Oder ich höre mir, weiß ich nicht, ein Hörspiel an oder sonst was. Sowas höre ich mir dann gerne an. Und da bin ich dann auch froh um mein Telefon, dass ich das habe. Aber dann nehme ich eine Ebene wahr und das ist für mich auch wie ein Buch lesen oder wie Musik hören. Dieses Scrollen, das mache ich nicht. Also wenn man meine Bildschirmzeit mit anderen Bildschirmzeiten vergleicht, dann ist das wirklich relativ niedrig, weil das juckt mich nicht, das macht mich nicht glücklich, das regt mich meistens nur auf, weil die Leute in den sozialen Medien wirklich überhaupt nicht mehr wissen, was Journalismus ist und was wie man an Fakten rankommt in der Realität. Das ist für mich alles nur noch schockierend und ich bin aus der Zeit gefallen. Ich ertrag das wirklich nicht.
Es gibt ja auch den Gedanken, dass du Glück nur in der Gegenwart empfinden kannst. Und ich bin aber nie mal ganz sicher, ob das so richtig ist, ob Erinnerungen an schöne Dinge, die vergangen sind, nicht auch glücklich machen
Doch,
können.
Glaub ich
Kann
schon.
Man schon.
Kann
gell?
Man schon, ja. Und aber dann musst du sie erlebt haben. Die Voraussetzung ist, dass du sie dann erlebt haben
Und
musst.
Nicht gelesen oder gesehen
genau.
haben. Das wird nicht
genau.
ausreichen. Genau. Du hast völlig recht. Ich glaube wirklich, nichts macht glücklich, wo ich sage, ich habe das und das da gesehen.
Ja, das macht
Also
glücklich.
Wenn ich nicht vor Ort war.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Vorfreude hingegen ist ja angeblich, macht ja noch glücklicher als das Ereignis selbst. Und das ist also erwiesen.
Ja.
Und das finde ich total krass. Also du machst einen Urlaub und der Urlaub ist auch toll. Aber mehr Glück empfindest du tatsächlich in der Zeit vor dem Urlaub, in der Vorfreude, auch ein Wort, glaube ich, das es eventuell nur im Deutschen gibt.
Vorfreude. Ich glaube aber, dass die Gegenwart, also für mein Empfinden, so wie ich mir das erklärt habe in den letzten 10 Jahren, für mich ist ja Gegenwart ein Spektrum aus Vergangenheit und Zukunft. Also dieses Gewaber dazwischen, weil wir wissen ja, also Gegenwart ist ja jetzt schon vorbei. Vorbei. Deswegen ist es halt... Ne? Und wenn man halt die Vorfreude mit einbezieht in das Spektrum der Gegenwart, dann ist der Urlaub sozusagen die Vorfreude davor und dann der Urlaub und dann noch das Ankommen mit der Bräune zum Beispiel im Job und dieses Spüren der Sonne. Ich glaube, das ist immer so ein Spektrum.
Ja.
Ja.
Die Vorfreude.
Liebe ich.
Ja, ne?
Ja.
Ich finde es wichtiger, wenn einem jemand mal sagt, wie mächtig Vorfreude ist.
Ja.
Ich finde, dann hat man ein anderes Gefühl für Vorfreude.
Ja.
Die wird viel wertvoller. Seitdem ich das von einem Experten mal gehört habe, in einem Gespräch, denke ich mir, krass, Vorfreude.
Ja.
Ich habe, das bringt mir, das macht mich glücklich. Es wäre mir sonst gar nicht aufgefallen.
Ich weiß das schon, wenn ich zu Hause meinem Lebensgefährten mittags sage, dass ich abends mexikanisch koche und dann sehe ich seine Augen und diese Vorfreude. Da weiß ich schon, da fängt das Glück jetzt wieder an.
Und mexikanische Küche hat viel Butter.
Ja.
Und selbst wenn sie es nicht hätte, bei dir hat sie es.
Bei mir hat sie es auf jeden Fall. An Stellen, wo er sie nicht erwartet und denkt, ach, das ist ja nur Gemüse. Nein, da ist auch Butter drin.
Wenn ich nicht
Also, es ist immer wieder dieser Moment, es ist immer wieder dieser Augenblick, den man gar nicht oft genug in den Vordergrund belegen kann, in Kissen, dem Song. Da geht es ja auch um die Situation. Man wartet darauf, endlich zu leben, aber womit vergeuden wir unsere Zeit? Wir versuchen uns zu selbst optimieren. Das ist ja eine Krankheit unserer Zeit.
Komplett.
Ja, oft sind wir ja nur Opfer. Man sagt uns so ohnehin, ihr seid Loser. Ja, also ihr müsst das und das besser machen.
Ja.
Es ist wirklich eine Krankheit unserer Zeit. Neigst du auch dazu, dich selbst optimieren zu wollen?
Ich glaube, ich neige schon noch dazu, mich selbst optimieren zu wollen. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob man versucht, sich geistig zu optimieren oder körperlich. Weil ich rechne meine Vergänglichkeit mit ein. Ja, also wenn ich zum Beispiel körperliche Dinge tue, wie zum Beispiel meine Fingernägel rot anmalen, dann hat das etwas mit der Lust am Leben zu tun. Ja, mir gefällt die Farbe, ich finde die Form irgendwie schön. Ich versuche mich nicht körperlich zu optimieren, indem ich sage, oh, mein Gesicht hängt und es soll nicht hängen oder weiß der Geier, ich brauche jetzt andere Körperteile an mir dran oder keine Körperteile an mir dran. Bei mir ist es eher wirklich die geistige Optimierung. Und ich finde es so schade, dass man das aus den Augen verrät, verliert und gleichzeitig diese körperliche Optimierung immer weiter vorantreibt, weil das beeinflusst ja nicht die Endlichkeit, ja? Also wir werden sterben. Es wird eintreten. Ja. Und je älter wir werden, desto mehr können wir uns mit diesem Gedanken arrangieren und auch diesen Prozess akzeptieren. Und durch dieses ständige, wir müssen alle ganz jung aussehen und wir müssen alle so und so und so, verlieren wir aus den Augen, dass wir sterben werden. Und ich glaube, es ist total wichtig, die Falten, die ich hier habe, zu haben, um zu wissen, ey,
ich lebe.
Geil.
Ich habe gelebt.
Ich habe gelebt, ja. und ich bin total stolz. Also ich bin wirklich stolz auf mich. Ich habe jetzt hier diese grauen Härchen bekommen.
Ah, ja,
ne?
So an der Schläfe. Hier.
Und ich finde die total cool. Ich finde die total cool, weil ich mir so sage, guck mal, was du alles schon geschafft hast. Und jetzt hast du dir diese grauen Dinger verdient.
Erarbeitet.
Ne? Ja.
Und wer im Moment ist, macht sich diese Gedanken nicht.
Ja.
Bin ich zu alt? Ja. Wie werde ich jünger? Wie kann ich ewig leben?
Ja.
Und du tust das sicherlich auch mehr als früher, oder? Mhm. Also bei dir ist die Erkenntnis ja sehr angekommen. Auf was konzentrierst du dich so zwischen morgens und abends? Mhm. Was sind die Dinge, die du mittlerweile versuchst, ganz bewusst wahrzunehmen?
Also für mich ist mein Spaziergang mit meinem Hund ist so das Highlight des Tages.
Okay, wo gehst du lang? Am liebsten Berlin, schön grün?
Genau, Berlin, schön grün, in den Wald rein.
Ja.
Und das ist so unser Zweierding. Wir gehen immer zu zweit und wir haben echt eine gute Connection miteinander.
Wie heißt dein Hund?
Rudi.
Rudi? Nach wem?
Der kam schon als Rudi, weil ist ein Tierschutzhund und der hieß schon Rudi.
Okay.
Und da haben wir so unseren Spaziergang und unsere Routinen. Und ich muss sagen, also das Stündchen, was wir dann zusammen haben, ist halt echt jedes Mal ein Highlight. Da passieren immer viele Dinge. Und wir treffen immer seine Kumpels und das ist für mich Glück.
Was ist passiert letzte Woche?
Auf dem Spaziergang?
Ja.
Also letzte Woche, muss ich sagen, war ich sehr wenig auf Spaziergängen mit ihm, weil da war Release-Woche. Aber heute Morgen zum Beispiel, da haben wir im Wald tatsächlich einen Pudel getroffen, der gerade eine Instagram-Fotosession mit seiner Besitzerin hatte. Und das war zum Beispiel... Da hatte sie ihn so auf dem Baumstamm platziert und so Fotos gemacht. Und da ist Rudi einfach vorgelaufen und hat so zugeguckt und hat sich so gedacht, na gut, ich gehe jetzt mal weiter.
Ein Wort, das in deinem Werk ja immer eine ganz große Rolle spielte, das ist ja ganz banal, das Wort, was finde ich auch ganz interessant, Dinge.
Mhm.
Dinge. Haben Dinge früher eine größere Rolle gespielt für dich als heute?
Es kommt drauf an. Also ich würde schon sagen, dass Dinge immer noch einen sehr großen Stellenwert haben, wie man an der Butter erkennen kann.
Ja.
Und ich habe diese Faszination für Dinge hauptsächlich auf dem Magazin, also im Magazin
da hast
inszeniert.
Hast du dich ausgetobt?
Da habe ich mich ausgetobt. Da gibt es so viele Dinge.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es so viele Geschichten dann auf dem Album. Also die Dinge sind ins Magazin gerutscht und die Gefühle, die flüchtigen Gefühle sind auf dem Tonträger gelandet.
Genau. Und diese Gefühle hast du ja oft an Dingen festgemacht.
Ja, genau.
In den ersten Alben, ob es um die Seife ging oder den Schmetterling, das Oropax.
Genau.
Was haben wir noch? Den Tisch.
Genau.
Wecker, Haken.
Genau.
Aber die sind
alle wirklich im Magazin gelandet. Also da gibt es jetzt so viele Dinge im Magazin, die auch alle wirklich einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert haben. Auch die ganzen Austern und Messer und ne, die Dinge sind im Magazin.
Entdeckst du in Dingen mehr oder andere Sachen als andere Menschen?
Ja, ich glaube schon. Für mich sind Dinge immer eine Manifestation, das klingt jetzt so hochgestochen, aber der Gegenwart, ja. Und ich finde es immer faszinierend, welches Ding als nächstes von der Menschheit entwickelt wird. Und für mich ist es halt wirklich faszinierend, dass wir auf Stühlen sitzen, dass wir Brillen haben, ja, wie die sich entwickelt haben.
Stimmt.
Ne, dass wir Anziehsachen haben, welche für den Winter, welche für den Sommer. Das sind ja alles menschliche Erfindungen, um unsere Realität zu optimieren, damit wir die Realität besser wahrnehmen. Was haben wir aber gemacht? Wir haben sie so fertig optimiert, dass wir jetzt alle Tablets und Handys haben und die Realität gar nicht mehr merken. Wir merken ja gar nicht, dass wir auf einem bequemen Stuhl sitzen oder dass wir froh sind über das neue T-Shirt mit, was weiß ich, mit der Sonnenblume drauf, weil wir sind ja die ganze Zeit nur vorm Handy.
Oder dem Aufdruck Plastic.
Ja, Plastic.
Was war das für ein Shirt damals? Auch das hast du abgedruckt und du singst sogar von
genau,
dem.
Genau, das ist halt, das ist tatsächlich ein Platzhalter oder ein Symbol dafür, dass man halt in den Westen gegangen ist, um Fast Fashion zu kaufen.
Ah.
Also die Polyester, ne? Polyester war ja ein Luxusgut im Osten. Und plötzlich kommst du in den Westen und willst halt unbedingt das Hemd aus Plastik haben. Obwohl es eigentlich gar nichts Wertiges ist. Das ist ja auch genauso, wie mein Großvater mich damals, als das erste McDonald's in Polen eröffnet hat, hat mein Großvater uns alle ausgeführt und sich schick angezogen. Weil man so fasziniert vom Westen war, dass man das alles glorifiziert hat und gar nicht gemerkt hat, das ist eigentlich nichts Erstrebenswertes, so diese Schnelligkeit, dieses Plastik.
Ja.
Das hat man damals aber so nicht gesehen. Damals hat man sich gedacht, wow, jetzt hast du 5 Barbies aus Plastik, die du jetzt mitbringst, wenn du zu den Großeltern kommst und deine Freundin haben aber nur die vernähten Puppen, die im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, viel schöner waren, die selbstgemachten Puppen. Aber damals kam ich halt mit den Plastik-Barbies und war der Star auf dem Hof, ne? Ja.
Wo du die Kleidung angesprochen hast, wenn du auf der Bühne stehst, mittlerweile oder natürlich auch bei der Fotosession, du hast diese ausladenden, sperrigen Kleider, die du selbst entwirfst auch. Was wäre, wenn du auf der Bühne stündest heutzutage in einem schlichteren Kleid?
Ja.
Was wäre anders?
Ich glaube, dann würde es mir nicht so viel Spaß machen. Also mir macht das halt Spaß. Ich finde, das ist der Moment, wo ich am authentischsten das, was ich mir im Kopf überlege, wie ich gerne sein würde, was im Alltag nicht durchsetzbar ist, wo ich das dann sozusagen verwirklichen kann. Und das macht mir halt wirklich eine große Freude. Also als ich zum Beispiel in der Elbphilharmonie dieses rosane Kleid angezogen habe, aus diesem Satinstoff, dieses Geraffte, habe ich mir nur gedacht, was für ein Glück habe ich, dass ich so eine Konzerte spielen kann, wo ich mir sowas ausdenken darf und wo ich das dann anziehen darf. Das macht mir halt einfach Spaß. Ja.
Aber es steckt noch mehr dahinter.
Es steckt vieles dahinter.
Aber man muss ja sagen, es ist ja nicht bequem, dieses Kleid. Es geht hier nicht um Bequemlichkeit.
Es sieht aber schön aus und es macht schöne Farben, schöne Formen. Das ist wie ein Regenbogen, den du draußen siehst. Das ist halt der Regenbogen. Das ist halt dieses Erhaschen von schönen Augenblicken, wenn man irgendwie an der Nordsee ist und irgendwie sich eingepackt hat und es windet und es ist irgendwie eine Unwetterwarnung und man geht trotzdem vors Meer und hat den ganzen kalten Wind und das salzige Wasser im Gesicht, aber man findet es halt einfach schön und man will es erleben. Und es ist nicht bequem, aber es macht halt krass Spaß. Ja. Und meine Kleider sind auch so, die sind nicht bequem, aber die machen krass Spaß.
In dem Magazin ist einmal eine Kette abgebildet. Ich glaube, es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Mhm. Und ich meine, es steht Hack drauf.
Hack.
Hack. Hack. Also es ist das deutsche Hack.
Hack.
Hack wie in Fleisch.
Wie Hackfleisch.
Das ist interessant.
Ja.
Was ist das für ein Foto?
Das bin ich halt. Ich habe eine Goldkette.
Hack.
Wo Hack
aber
drauf
nicht jetzt.
Steht. Heute nicht. Nicht.
Was ist dann jetzt auf der Kette? Was ist da
das
dran?
Das ist ein Turnschuh. Den habe ich schon ganz lange.
Das ist ein Turnschuh.
Und das ist ein spanische Pesete.
Pesete. Man weiß schon gar nicht mehr, wie das Geld hieß. Peseten. Pesete.
Pesete. Und genau, worauf wollte ich hinaus? Hack.
Hack,
genau. Ich mache tatsächlich viel mit Hackfleisch.
Ach so.
Und nee, aber jetzt kommt... Jetzt,
ich mache mit Hackfleisch und...
Butter. Nee, ich mache tatsächlich viel mit Hackfleisch. Und das hat tatsächlich eine lustige Bewandtnis, weil man schenkt sich ja immer so Namensketten, wo ein Name drauf ist oder Liebe oder keine Ahnung, irgendwas Esoterisches. Ja. Und mein Freundeskreis und ich, wir haben halt relativ viel Humor, würde ich mal sagen. Und die haben mir damals dann einfach diese Hackkette geschenkt. Und es ist eigentlich eher wirklich ein Joke. Und ich wollte diesen Joke einfach da einmal platzieren, weil ich das witzig finde, dass ich eine Kette mit Hackfleisch halt habe.
Jetzt wird es wenigstens richtig interpretiert.
Ja.
Ansonsten würde man erst bei Hack landen, Lifehack oder sowas. Aber nein, es ist das wirklich das Hack.
Ich werde
ganz am Ende bei Infinity Tunes, da heißt es dann ja, dies ist nicht das Ende, dies ist der Beginn.
Genau.
Das Lied wird weiter klingen, Und ja, zwar für immer.
Für immer. Ja.
Wann bist du zu der Erkenntnis gekommen, dass es letztendlich für immer sein wird?
Also ich sag's mal so, für ganz immer wird es nicht sein, weil irgendwann dieses Universum hier.
Stimmt. Aber theoretisch. Genau. Können Sie es in eine Zeitkapsel schießen?
Wir können es in eine Zeitkapsel schießen, aber auch dann. Also ich denke, es kommt schon der Unendlichkeit relativ nah dran, weil ich mich halt als Künstlerin verewige. Und das ist halt einfach nochmal so dieses Manifest. Ich meine, auch wenn mich ein fliegendes Klavier irgendwann mal trifft und es mich nicht mehr gibt, weil es mich begraben hat, wird es diese Lieder einfach noch geben. Und das ist einfach was unheimlich Schönes. Und ich glaube, dass mich das auch ein Stück weit tröstet, was mich vielleicht auch total arrogant macht, dass ich mir so denke, wieso muss ich mich denn jetzt verewigen? Aber irgendwie will doch jeder irgendwas in seinem unwichtigen Leben, in dem man eigentlich genauso ist wie alle anderen, obwohl man sich denkt, man ist ja ganz anders, aber in Wirklichkeit ist man so wie alle anderen. Und das ist so mein kleines Stück Glück. Für immer.
Ja, aber diese Erkenntnis hattest du natürlich nicht immer. Darauf schließe ich aus der Zeile, die du dann im Englischen singst in dem Lied. This is me just trying to forget that I won't be here forever.
Ja, genau. Ja?
Das Album an sich hattest du auch schon angekündigt, als es noch die anderen sechs Songs geplant hatte, als ein sehr trauriges Album. Mhm. Also auch da war, glaube ich, der Tod an sich. Und das war, bevor dein Vater gestorben ist und in deinem Leben wieder auftauchte. Der Tod war auch in den letzten Jahren präsent bei dir. Es war ein Thema, das du bearbeiten musstest.
Ja, ich hab zwei Menschen eben auch beim Sterben begleitet.
Sogar das.
Und darüber sehr, sehr viel erfahren, auch über den Tod. Aber auch Gutes, aber auch sehr Intensives. Und ich habe sowohl in Baden-Baden als auch in meiner Heimat in Polen einen Menschen begleitet. Und das hinterlässt halt Spuren. Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum mein Album auch noch mal länger gedauert hat. Einfach, weil so viele Erlebnisse passiert sind. Und ich glaube, dass jetzt mit dem Tod meines Vaters so ein bisschen sich alles geklärt hat und sich so geformt hat in diesem Album.
Was hat sich denn für dich verändert, konkret, in Beziehung auf den Tod, der ja auch glücklicherweise immer mehr in die Mitte der Gesellschaft geholt wird? Es gibt coole BestatterInnen, die alles sagen, was alles möglich ist eigentlich, was ihr gar nicht ahnt, Leute, die sehr toll auch erzählen von ihrem Alltag. Ne? Menschen bahren auch teilweise Verwandte zu Hause auf. Also man darf es ja teilweise. Mhm. Also es hat sich unglaublich was getan in den letzten Jahren. Mhm. Wie hat sich das bei dir verändert, die Beziehung zum Tod?
Ich hab wahnsinnige Angst vor dem Tod gehabt, bis ich dann den Tod erlebt habe zweifach und dann gemerkt habe, dass ich immer noch eine Angst habe, aber hauptsächlich vom Sterbeprozess. Denn das Sterben ist ja das, was im Leben noch stattfindet und dass der Tod oftmals mit einem Gefühl einer gewissen Erleichterung einhergeht. Nicht bei den Hinterbliebenen, sondern bei denen, die sterben. Und ich habe bei diesen zweifachen Todesfällen eben das energetisch, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, ich bin eigentlich kein Fan von sowas, aber ich habe schon gemerkt, dass da eine positive Energie irgendwie kam. Also, dass nach dem Sterbeereignis sich etwas gelöst hatte und ich hatte eben nicht das Gefühl, dass sich eine Endlichkeit eingestellt hat, sondern eine Unendlichkeit. Und diese Menschen, die ich da begleitet habe, die sind in meiner Erinnerung sehr präsent und die nehme ich immer noch wahr und ich habe mich von diesen Menschen in keinster Weise verabschiedet. Ich habe sie nur losgelassen. Und das tröstet mich irgendwie und lässt mich wirklich die Barriere vor dem Tod abbauen. Also Sterben ist wirklich herausfordernd, für manche auch sehr, sehr schwer.
Ja, klar.
Aber dieser Eintritt des Todes war für mich nicht so angsteinflößend mehr, wie ich ihn früher hätte eingeschätzt.
Warst du auch bis ganz zum Schluss da?
Mhm.
Bis auch zum letzten Atemzug?
Mhm, beim zweiten Mal, ja.
Ja, denn oft wird ja auch das Fenster aufgemacht. Das ist eine Tradition bei ganz vielen.
Ja.
Aber ein Freund hat mir dann auch erzählt, der das auch erlebt hat, dass es passierte irgendetwas.
Mhm. Also, es passiert auch
es
etwas.
Es passiert was.
Es passiert auch in der Kommunikation. Also der zweite Todesfall, den ich sehr eng begleitet habe. Das war ein sehr schlimmer Sterbekampf. Also es war sehr, sehr schlimm. Und da ich quasi als Einzige so nah dran war, war ich ab einem bestimmten Tag dann auch relativ verzweifelt, weil ich nicht mehr konnte, physisch. Und es gab dann wirklich so einen Tag, also so eine Minute, wo ich gesagt habe, ich kann, glaube ich, nicht mehr. Und in diesem Moment, in diesem Moment, wo ich nicht mehr konnte, hat dann die Person losgelassen. Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie, also es war sofort eine Erleichterung da. Ich war sozusagen leer und die Person ging. Und das war schon faszinierend.
Noch leben wir.
Ja, und das ist toll. Und deswegen,
ja, das ist toll. Und wir schauen auf den Moment.
Ja.
Und ein bisschen Balbina-Philosophie.
Ja.
Ich lebe, also binge ich.
Genau.
Das ist nämlich ein kleines Foto.
Ja.
Ich weiß gar nicht, irgendwo war das an der Wand oder ein kleiner Zettel?
Ja, genau. Das ist eine Tätowierung tatsächlich.
Das ist eine Tätowierung. Deine?
Das ist eine Tätowierung. Nein, das ist nicht meine Tätowierung, aber es ist...
Ich lebe, also binge ich.
Ja, genau, weil ich halt einfach finde, dass... dass viele Menschen so tun gerade. Ne? Und hört auf zu bingen, geht raus.
Aber du bingst sicherlich auch mal.
Serien, ja.
Was bingst du zurzeit? Welche Serie?
The Studio.
The Studio?
Bei Apple TV.
Okay.
So eine Serie über Hollywood-Produktion, okay, über Filmproduktion. Sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Aber als letztes habe ich The Severance gebinged. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Nein, habe ich nicht. Ich komme irgendwie nicht dazu.
Es ist wirklich die beste Serie, die ich seit, weiß ich nicht, 5 Jahren gesehen habe.
Ich spiele lieber draußen im Dreck.
Ja.
Weißt du, nee, deswegen komme ich nicht dazu.
Aber ich glaube, The Severance ist eine Serie, die auch aus der Zeit gefallen ist, weil die wird so langsam erzählt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das ein Mainstream-Hit ist. Sehr, sehr langsam erzählt. Sehr,
gut.
Sehr.
Bei Wiener?
Ja.
Du hast wieder was Neues.
Ja.
Jetzt hier 2025 nach 5 Jahren.
Ja.
Infinity Tunes mit einem kleinen Begleitwerk. Das ist ein Magazin, ganz schön dick, mit ganz vielen kleinen Grafiken, die ihr selber gemacht habt. Teilweise auch, und da habe ich mich gefragt, ach, das ist ja interessant, KI.
Ja.
Welchen Bezug hast du zur KI? Denn ich weiß, einiges habt ihr auch mit KI erstellt.
Ja, genau.
Denn hinten steht Prompts.
Ja.
Ist ja mittlerweile der Fachbegriff, wenn du was Schönes von der KI haben möchtest.
Mhm.
Und hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, die KI, die Balbina möchte ohne KI auskommen.
Ich bin ganz neugierig auf das, was die Menschheit da macht.
Ja.
Auch inklusive der Gefahren. Und ich glaube, das ist ein Zug, den man nicht aufhalten kann und den man lernen muss zu bezwingen und sich zunutze zu machen, um das, was unser kollektives Gedächtnis ist, das für mich so ein bisschen, um das zu nutzen. Und man kann es auf eine Weise nutzen, ohne respektlos anderen gegenüber zu sein. Das geht.
Ja.
Das weiß ich auch, wie das geht. Es ist aber nun leider so, meines Erachtens nach, dass nicht jeder das so durchsetzen möchte in der Wirtschaft. Und deswegen wird das eine große Herausforderung, weil denn nicht jeder nutzt das respektvoll, so wie ich.
Es ist ein wahnsinnig großes Thema und ich glaube, über KI können wir bei Zeiten nochmal ganz ausführlich sprechen.
Ja, das
denn
machen
auch
wir.
KI in der Musik ist ja auch ein heikles Thema.
Ja.
Dann dir gute Reise, wo auch immer es hingeht. Ich
Danke
sage
dir.
Nur Reise, weil ich dich mit einem Gedicht entlasse. Es ist eines meiner liebsten Gedichte von Walle Seier und es heißt einfach nur Reisesegen.
Mhm.
Und du magst ja Gedichte, ne?
Ich liebe Gedichte.
Was ich wollte gerade sagen.
Ja.
Rhabarberstauden werfen einen Palmblattschatten und die Wetterhexe liegt im Sonnenstudio, solange bis der Weiher eine Eisglatze hat. Und jede Weltreise beginnt auf einem Dreirad. Eine staubige Hauptstraße hinunter, an 3 Misthäufen vorbei und nur in einem Koffer ohne Boden ließe sich alles mitnehmen.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Jede Weltreise beginnt ja auf einem Dreirad. Das stimmt. Auch
oder?
Meine Weltreise begann auf einem Dreirad.
Auch deine. Ja. Dieses Gedicht gebe ich dir mit.
Danke
zusammen
dir.
Mit einigen anderen Lieblingsgedichten von mir. Ein bisschen Lyrik für Balbina.
Ach, wie cool.
Für die
Dankeschön.
Rückfahrt. Ja, weil ja kein Radio laufen darf, wenn du gleich im Auto sitzt.
Das stimmt.
Aber lesen kannst du.
Danke dir, Thies. Vielen, vielen lieben Dank.
Balbina, danke dir für die Begegnung.
Ja.
Und es geht auch bald auf Tour. Ihr bastelt gerade einen Termin.
Genau.
Ende des Jahres.
Genau, Anfang des Jahres.
Ende stehen schon Termine?
Nee, noch nicht. Aber wenn,
stehen schon Städte?
Nein, aber da mache ich mal kurz Werbung für meine Webseite.
Ja.
Balbina.fm, wie der Radiosender. Und da wird dann alles announced.
Es wird ein gutes Jahr.
Ja.
Und jede Tour beginnt auf einem Dreirad.
Richtig. Dankeschön.
Danke dir für heute. Bis die Tage wieder.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.